Lieber Zuhörer, es folgt der dritte Vortrag einer elfteiligen Vortragsreihe von Wilhelm Pahls von Sonntag, den 10.10.2010 in der Seidensticker Halle in Bielefeld. Das Thema lautet: Gottes unbegreifliche Tat. Was hat das Sterben Jesus mit uns zu tun?
Gottes unbegreifliche Tat. So heißt heute Abend unser Thema. Gottes unbegreifliche Tat. Was hat das Sterben Jesu mit uns zu tun? Für die Besucher, die heute Abend das erste Mal hier sind, vielleicht sogar zum ersten Mal im Leben in einer solchen Veranstaltung sind, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen, damit sie gleich so richtig den Anschluss bekommen. Wir sind hier in einer Evangelisation. So nennt man solche Veranstaltungen gern. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen. In einer Evangelisation spricht man nicht über Politik, nicht über Sport, nicht über Geld oder Geschäft oder Medizin oder medizinische oder wissenschaftliche Themen. Das kommt auch alles irgendwo mal so ein bisschen vor. Aber das ist nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema in einer Evangelisation ist Gott und der Mensch. Und der Redner, egal wie er heißt und egal wie das Thema heißt, das er gerade behandelt, der Redner bemüht sich, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Es gibt ja Menschen, die haben so verdrehte Vorstellungen von Gott. Wir wollen Gott so sehen, wie die Bibel ihn uns zeigt. Und der Redner bemüht sich, auch den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass der Mensch ein sündiger Mensch ist. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann passierte etwas ganz Furchtbares. Die größte Katastrophe, die es je gegeben hat. Der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. In Jesaja 59 steht, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen uns und unserem Gott. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und dazwischen eine ganz dicke Wand. Mit jeder neuen Sünde, die ein Mensch tut, wird die Wand dicker, der Abstand größer. Wir sind ja unterwegs. Wir stehen nicht einfach nur hinter der Mauer, getrennt von Gott, sondern wir sind auf einem Weg weg von Gott. Wir sind alle auf einer von Gott, in einer von Gott weg Entwicklung. Wir sind auf einer Straße, die von Gott weg der Ewigkeit, dem Verderben entgegenführt. Aber Gott möchte nicht, dass wir in unserer Sünde sterben. In der Bibel steht, Gott möchte, dass wir uns bekehren und leben. Und damit das überhaupt möglich werden konnte, hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Denn weil wir gesündigt haben, müssten wir eigentlich ewig von Gott getrennt sein. Aber weil Gott uns zurückhaben möchte, hat Gott eine Errettung erfunden. Eine Erlösung erfunden, steht im Hebräerbrief. Er hat seinen eigenen Sohn, der von Ewigkeit bei ihm im Himmel war, durch den sogar die Welt geschaffen wurde, wie es in der Bibel steht, seinen eigenen Sohn hat er in diese Welt gesandt. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde. Er wurde Mensch. Er lebte hier auf der Erde. Hier, wo wir sind. Jesus ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und darum auch der Einzige, der diese Welt retten kann. Die Bibel lehrt, dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat und dann mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen ist, um stellvertretend für uns zu sterben. Die Bibel lehrt, dass jeder, der mit seiner Sünde zu Jesus kommt, mit der Bitte um Vergebung, Vergebung bekommt. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Wenn der Mensch, nachdem er seine Sünden abgegeben hat im Gebet, sein Herz öffnet und Jesus Christus aufnimmt in sein Herz und Leben, wird er ein Kind Gottes. So lehrt es uns die Bibel. Das war eine kurze Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Das ist so der Kern unserer Botschaft. Damit beschäftigen wir uns in diesen Tagen. Wenn jemand wissen will, was Liebe ist, dann muss er nach Golgatha gehen. An keiner anderen Stelle können wir das besser sehen. Da hat der Vater im Himmel in seiner großen Liebe zu uns Menschen ein unsagbares Opfer gebracht, hat seinen Sohn geopfert für uns. Er hat ihn nachher auferweckt von den Toten, ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und nun heißt es, wenn jemand den Namen des Herrn anruft, wird er errettet werden. Der Apostel Paulus war von dieser Botschaft so erfasst und so überwältigt, dass er am liebsten über nichts anderes reden wollte. An die Gemeinde in Korinth hat er geschrieben, hört einmal diese beiden Verse. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2 steht das: Liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war die Botschaft des größten Missionars aller Zeiten, des Apostels Paulus. Und wo er hinkam, stand diese Botschaft im Mittelpunkt. Im Galaterbrief schreibt er: Ich habe euch die Botschaft vom Kreuz so gepredigt. Ihr wart so davon erfüllt oder begeistert oder erfasst, als wäre Jesus in eurer Mitte gekreuzigt. Der Apostel Paulus muss eine ganz besondere Gabe gehabt haben, über die Kreuzigung Jesu und über das Erlösungswerk Jesu Christi zu reden. Das war seine Botschaft. Der Apostel Paulus schreibt an einer Stelle, dass sein Herz erfüllt war mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes war ausgegossen in sein Herz. Nicht nur Tropfen, sondern sein Herz war voll von der Liebe Gottes. Und so war Paulus unterwegs und predigte das Evangelium. Und wisst ihr, was er dabei erlebt hat? Es gab einige Leute, die waren dankbar und wollten noch mehr hören. Einige haben sogar ihre Herzen geöffnet, sich bekehrt und überall entstanden Gemeinden. Aber die Mehrzahl der Leute hatte kein Interesse. Manche haben sich sogar sehr über ihn geärgert. Er wurde sogar einige Male verhaftet deswegen. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Er wurde ausgepeitscht. Am Ende hat man ihn sogar getötet. Paulus schreibt in einem seiner Briefe: Man hat uns behandelt, als wären wir Kehricht. Das ist ja das, was man im Haus zusammenfegt und wegtut. Man hat uns behandelt wie Auswurf, etwas, wovor man sich ekelt. Als er in Athen eine seiner besten Predigten gehalten hatte, da haben einige gefragt: Was will dieser Lodderbube eigentlich? Was will dieser Lodderbube uns sagen? Und einige Male finden wir in den Briefen des Apostel Paulus das Wort Ärgernis. Die Leute ärgerten sich über Paulus, über seine Botschaft, über die Botschaft vom Kreuz. Und das betont er besonders, dass die Botschaft vom Kreuz so viele Menschen ärgert. Eigentlich die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, und viele Menschen ärgern sich darüber. Warum ist das nur so? Wir machen manchmal interessante Erfahrungen, wenn wir eine Evangelisation durchführen, dass wir das verbinden mit einer Jugendfreizeit oder dass junge Menschen mitkommen einfach und die Evangelisation begleiten und besonders beim Einladen helfen. Und dann gehen sie in Teams, so von Haus zu Haus, verteilen Einladungszettel und Schriften und laden ein zur Evangelisation. Und dann machen wir immer wieder folgende Erfahrungen. Einige bedanken sich und sagen: Wir kommen. Und sie kommen tatsächlich. Einige sagen: Ja, wir kommen, aber sie kommen nicht. Und einige sagen ganz bewusst und entschieden: Nein, das interessiert uns überhaupt nicht. Und einige ärgern sich so, dass sie sogar ganz gemeine Ausdrücke gebrauchen und manchmal unsere Helfer ja geradezu rausschmeißen, ihnen die Tür vor der Nase zu knallen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, lesen wir von Vers 17 an. Da schreibt Paulus: Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen. Aber nicht nur mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte wird. Denn das Wort vom Kreuz, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, ist wohl eine Torheit für die, die verloren gehen. Uns aber, die sich retten lassen, ist es eine Gotteskraft. Es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen, sagt Gott. Wo sind nun die Klugen, fragt Paulus. Wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch eine scheinbar törichte Botschaft die zu retten, die glauben. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die scheinbar göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das war 1. Korinther, Kapitel 1, von Vers 17 an. Ich habe viel darüber nachgedacht. Warum ärgern sich so viele Menschen, und es sind wirklich viele, warum ärgern sich so viele Menschen über das Evangelium? Warum ist das nur so? Warum ärgern sich so viele Menschen über das Kreuz? Das ist ja der Mittelpunkt dieser Botschaft. Und gerade das Kreuz ist für viele, viele Menschen das große Ärgernis. Warum ärgern sich so viele Menschen über das Kreuz? Es gibt einige Gründe, man kann jetzt nicht über alles sprechen, ein paar Gründe will ich erwähnen. Ich glaube, viele Menschen ärgern sich über das Kreuz, weil es sie an ihre Sünden erinnert. Man kann gar nicht über das Kreuz nachdenken, über das, was da passiert ist, ohne über sein Leben nachzudenken. Man sich dann fragt, ja, warum war das alles, wofür ist das eigentlich gut, warum ist das passiert? Und dann kommt man auf das eigene Leben und man will nicht daran erinnert werden. Ich glaube, es gibt keine Bibelstelle, die uns besser erklärt, warum das auf Golgatha überhaupt passiert ist. Was da passiert ist und warum es passiert ist, als Jesaja Kapitel 53, da steht, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, lag auf ihm. Die Strafe lag auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr, Gott der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Ihr Lieben, Jesus starb am Kreuz auf Golgatha, beladen mit der Sünde der Welt. Er selbst hatte nie eine Sünde getan, aber er hat stellvertretend die Sünde der Welt, auch deine und meine Sünde, auf sich genommen und sich dann zum Tode verurteilen lassen. Eigentlich hätten wir dieses Urteil verdient. Eigentlich hätten wir dort angenagelt werden müssen. Eigentlich müssten die Nägel durch deine Hände und durch deine Füße, durch meine Hände, durch meine Füße gehen. Aber weil Jesus stellvertretend unsere Sünde auf sich genommen hatte, konnte er auch das Urteil übernehmen. Und so starb Jesus stellvertretend am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde. Auch darüber ärgern sich viele. Ich habe das immer wieder erlebt. Wenn ich das erklärt habe, dass irgendjemand kam und sagte, ja, das ist vielleicht ein Gott. Sie sagen, Gott ist Liebe. Sie sprechen hier über den Gott der Liebe. Was ist das für ein Gott? Der zusieht, wie man seinen Sohn geißelt und ans Kreuz nagelt und zu Tode quält? Was ist denn das für ein Gott? Jemand hat mir einmal gesagt, wenn Gott sich nicht einmal um seinen Sohn kümmert, ja, wie viel weniger wird er sich dann um uns kümmern? Hör doch auf mit deiner Botschaft der Liebe Gottes. Du sagst, Jesus sei der Sohn Gottes und er sieht zu, wie man seinen Sohn da so qualvoll zu Tode bringt. Wie konnte Gott so etwas zulassen, fragt jemand. Ihr Lieben, wenn jemand so fragt, wenn jemand so spricht, dann zeigt er damit, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was da passiert ist. Das war ja vorher im Himmel so abgemacht. Jesus war ja freiwillig auf diese Erde gekommen. Er war vorher von Ewigkeit her bei seinem Vater. Durch ihn ist sogar die Welt gemacht. Aber im Himmel wurde ein Weg zur Erlösung gesucht. Und dann hat Jesus sich bereit erklärt, ich bin bereit, auf die Erde zu gehen. Ich bin bereit, auf der Erde in Menschengestalt zu leben. Und ich will die Sünde der Welt auf mich nehmen. Und das Urteil, das die Menschen verdient hätten, das will ich auf mich nehmen. Ich möchte die Welt retten. Und so hat Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen und elend, qualvoll an unserer Stadt gestorben. Ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, dann kommt eine ganz andere Frage. Nicht die Frage, wie konnte Gott das zulassen, sondern die Frage, wie furchtbar muss die Sünde in den Augen Gottes sein, dass er so ein Urteil vollstreckt. Golgatha war Gottes Urteil über die Sünde. Wie furchtbar muss die Sünde in den Augen Gottes sein, dass er ein solches Urteil vollstreckt. Ich lese mal ein paar Verse, die uns zeigen, wie Gott über die Sünde denkt. Da steht in Römer Kapitel 1 von Vers 28 an: Die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll jeder Art von Ungerechtigkeit. Das sagt Gott. Sie sind voll Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Sagt, wird hier übertrieben oder stimmt das? Gott sagt, so sind die Menschen. Den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Ihr Lieben, das ist Gottes Beschreibung. Gottes Beschreibung des sündigen Menschen. Jetzt noch eine Stelle aus Kapitel 3, da lese ich von Vers 10. Da steht, und da ist keiner, der richtig ist. Keiner, der verständig ist. Keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist. Auch nicht ein einziger. Und wenn heute Abend einer hier in der Seitenstickerhalle ist, der von sich meint, dass er ein guter Mensch ist, dann muss ich ihm sagen, du kennst dich selbst nicht. Du lebst in einer ganz furchtbaren Selbsttäuschung. Du kennst dich selbst nicht. Die Bibel sagt, das steht in Vers 23, da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist Gottes Beschreibung. So sieht Gott den gefallenen Menschen. Und an einer anderen Stelle steht, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Also wenn wir das Gegenteil sagen von dem, was Gott sagt. Wenn wir sagen, wir sind nicht verloren, wir sind nicht so schlecht, dann betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz Furchtbares. Und wer von euch schon mal betrogen ist, der kann davon erzählen. Besonders wenn man von einem guten Freund betrogen wurde, von einem Menschen, dem man vertraute. Da ist ein Fräulein, hat eine Bekanntschaft gemacht mit einem Mann, ein Ausländer, spricht aber sehr gut Deutsch. Und sie haben sich gefunden, sie hat ihn liebgewonnen. Sie reden über Heirat, über die Zukunft. Er hat ganz große Pläne. Er hat schon ein Geschäft im Ausland, aber hat er jedenfalls gesagt. Und er möchte expandieren, er hat ganz große Pläne. Er braucht Geld, er braucht unbedingt Geld, möglichst viel. Das Fräulein hat die Lebensversicherung aufgelöst, ihm das Geld ausgezahlt. Bausparvertrag aufgelöst, ihm das Geld ausgezahlt. Andere Ersparnisse ausgezahlt. Noch Geld von den Eltern geliehen und ihm alles gegeben, weil er das im Moment unbedingt braucht, damit ihm das da nicht irgendwie ein anderer wegschnappt. Er hat ganz große Geschäftspläne. Sie wollen dann bald heiraten und sie träumt von einem reichen Leben. Irgendwann hat der Mann sich abgesetzt. Er ist nie wiedergekommen. Und dann kommt heraus, dass einige andere junge Frauen da in der Gegend etwas Ähnliches erlebt haben. Fast das Gleiche. Und die Beschreibung passt genau auf diesen Mann. Diese arme Frau ist einem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen. Sie wurde betrogen. Also Betrug ist etwas so Gemeines und die Enttäuschung ist dann hinterher in der Regel sehr groß. Ihr Lieben, ich finde, es ist schlimm, wenn man betrogen wird, aber ich finde, es ist viel, viel schlimmer, wenn ein Mensch sich selbst betrügt. Man kann sich selbst betrügen, man kann sich selbst belügen und kann es glauben. Man kann sich selbst betrügen, man kann sich etwas einreden und daran glauben. Was wird das einmal für ein Erwachen geben in der Ewigkeit? Wenn der Mensch, der immer gemeint hat, er sei nicht so schlecht, wenn der Mensch, der immer gemeint hat, er käme auch ohne Bekehrung aus, wenn der Mensch, der gemeint hat, er brauche das alles nicht, wenn der dann mit einem Mal erkennt, ich habe alles verkehrt gemacht. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Aber es gibt Leute, die nehmen das nicht ernst, die nehmen das nicht an, die wissen das alles besser. Sie haben ihren eigenen Plan für ihr Leben gemacht und die Bibel sagt, sie betrügen sich selbst. Menschen ärgern sich, weil das Kreuz über Sünde redet. Das wollen viele nicht hören. Manche erkennen ihre Sünde für sich, aber sie würden das nicht zugeben. Manche wollen nicht daran erinnert werden. Und wenn man sie doch daran erinnert, dann werden manche sogar sehr ärgerlich. Sag mal, was hältst du von einem Menschen, dem man einen Spiegel vorhält? Irgendwo hatte ich doch einen. Da. Was hältst du von einem Menschen, dem man einen Spiegel vorhält, weil man ihm helfen möchte? Der muss vielleicht in ein paar Minuten auftreten und da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Da ist vielleicht noch Rasierschaum an der Wange. Oder der hat seine Krawatte ganz schief, die ist total verrutscht. Und jetzt willst du ihm helfen. Du gehst zu ihm und sagst, du guck mal, da ist etwas nicht in Ordnung. Du meinst es gut mit ihm. Er sieht in den Spiegel und was sieht er? Er sieht Tatsachen. Er sieht, da ist etwas nicht in Ordnung. Und was macht er? Er reißt dir den Spiegel aus der Hand, wirft ihn auf die Erde, trampelt drauf rum, macht ihn kaputt. Er ärgert sich so darüber, macht den Spiegel kaputt. So etwas gibt es ja nicht. Eine erfundene Geschichte. Ich habe ja am Anfang auch gefragt, was hältst du von einem Menschen, der so etwas tut? Das tut ja keiner. Ihr Lieben, aber auf der geistlichen Ebene passiert das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Da kommt jemand mit dem Spiegel des Wortes Gottes. Die Bibel wird ja oft so genannt. Und das ist auch ein schönes Bild. Da kommt jemand mit dem Spiegel des Wortes Gottes und hält dir den Spiegel des Wortes Gottes vor und zeigt dir, sieh mal, da ist etwas nicht in Ordnung. Das ist nicht im Willen Gottes. Das ist falsch. Wenn du so weitermachst, das gibt einen bösen Ausgang. Du hältst ihm den Spiegel vor und statt, dass er mal richtig hineinsieht, statt, dass er sich helfen lässt, wird er ärgerlich. Würde dir am liebsten die Bibel aus der Hand reißen und sie kaputt machen. Die Menschen wollen nicht an ihre Sünden erinnert werden. Und darum ärgern sie sich über diese Botschaft. Einige sicher auch heute Abend. Ein zweiter Grund. Viele Leute ärgern sich über das Kreuz, weil es mit Blut zu tun hat. Sie haben schon so viel Blut gesehen, angenommen ältere Leute im Krieg und so weiter. Und überhaupt, die Bibel ist so voller Geschichten vom Blut. Was sind da im Alten Testament für Opfertiere geschlachtet? Noch und noch und noch. Und das soll alles da irgendwie mit Sünde zu tun haben. Opfertiere. Und dann kommt der Höhepunkt auf Golgatha, wo der Sohn Gottes am Kreuz verblutet. Diese Geschichten, die mögen sie nicht. Bultmann, der große, weltberühmte, kann man sagen, Theologe, aber in Wirklichkeit ein ungläubiger Mann. Er hat nicht an die Bibel, an die Wunder der Bibel geglaubt. Bultmann hat einmal gesagt, Das ist eine primitive Mythologie, die Geschichte vom Kreuz. Und einer seiner Gesinnungsfreunde hat gesagt, mit dieser Metzgerladentheologie haben wir nichts zu tun. Wir brauchen kein Blut, um erlöst zu werden. Also ich sage euch, wenn jemand so redet, egal was der für einen Titel hat, der beweist mit seinem Reden, dass er von den Plänen Gottes nichts verstanden hat. Rein gar nichts. In der Bibel steht, den Bruder loszukaufen, vermag ja doch kein Mensch, noch das Lösegeld für ihn zu zahlen. Denn unerschwinglich hoch ist der Kaufpreis für ihr Leben. Er muss davon Abstand nehmen für immer. Keiner kann seinen Bruder loskaufen, weil er selbst schuldig ist. Keiner kann seinen Bruder erlösen. Er ist ja selbst verloren. Er muss davon Abstand nehmen für immer. Ihr Lieben, bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Nicht Euro, nicht Dollar, nicht Franken oder irgendeine andere Währung. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel und das ist Blut. Das Blut Jesu Christi. Das Blut eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Das ist das einzige Zahlungsmittel, das bei Gott gilt. In der Bibel steht, das kann man in Hebräer 9 nachlesen, ohne Blutvergießen gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Das muss man einmal richtig hören. Was manche Leute nicht alles machen, um mit Gott wieder irgendwie ins Reine zu kommen. Manche wollen sich mit guten Werken den Himmel verdienen und was weiß ich was alles. Ohne Blutvergießen gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Manche Leute ärgern sich über diese Aussage. Ich will euch erklären, warum das so ist. Da fragt jemand, ja, wieso macht Gott das so kompliziert? Also wenn Gott Gott ist, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch machen, was er will. Das kann er auch. Ja, dann kann er doch einfach sagen, liebe Leute, ich habe euch lieb, ich vergebe euch eure Sünde. Kann er das nicht? Nein, das kann er nicht. Wie, dann kann er doch nicht alles? Ihr Lieben, Gott kann alles. Gott kann alles, Gott kann alles, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Aber eins kann er nicht. Es gibt eine einzige Sache, die kann Gott nicht. Es ist unmöglich, dass Gott lüge, steht in der Bibel. Dann wäre er nicht Gott. Gott sagt nicht nur die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit in Person. Gott hat ganz am Anfang, als noch keine Sünde da war, den Menschen Möglichkeiten gegeben, also unglaubliche Möglichkeiten. Aber er hat den Menschen gesagt, ihr müsst mir folgen. Ich will euch segnen. Was hatte Gott für großartige Pläne mit seiner Schöpfung? Er hat gesagt, wenn ihr mir nicht folgt, dann werdet ihr sterben. Dann werdet ihr zugrunde gehen. Das müsst ihr entscheiden. Gott wollte keine Roboter, wo man auf den Knopf drückt und dann kommen oben heilige Taten raus. Gott wollte keine Maschine, die man einschaltet und dann läuft sie. Sondern Gott wollte ein Gegenüber. Gott wollte Menschen haben, die denken können. Er wollte Menschen haben, die entscheiden können. Er hat ihnen die Möglichkeit zur Entscheidung gegeben. Wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Und was passierte? Der Mensch fiel in Sünde. Und damit kam diese Mauer zwischen Gott und den Menschen. Weil der Mensch gesündigt hat, muss er sterben. Oder Gott wäre ein Lügner. Aber Gott kann nicht lügen. Gott ist gerecht. Gott kann nicht lügen. Der Mensch muss sterben. Aber, und jetzt müsst ihr ganz gut mitdenken, Gott ist nicht nur die Wahrheit. Gott ist nicht nur ein gerechter Gott. Sondern Gott ist auch ein Gott der Liebe. Weil Gott nicht lügen kann, weil Gott gerecht ist, muss der Mensch sterben. Es geht nicht anders. Aber weil Gott Liebe ist, möchte Gott diesen Menschen retten. Wie soll denn das gehen? Jetzt bring das mal zusammen, das geht doch gar nicht. Ihr Lieben, Gott hat einen Weg gefunden. Und das ist gewaltig. Ich will das einmal mit einem Beispiel aus der Geschichte etwas erklären, was da passiert ist. Das Beispiel. Eine wahre Begebenheit. Da ist ein Richter, der für seine sprichwörtliche Gerechtigkeit bekannt ist, dem kann kein Mensch etwas Schlechtes nachsagen, Bestechung oder so. Ein gläubiger, gottesfürchtiger, gerechter Richter. Manches Urteil hat er getroffen mit schwerem Herzen, aber er war gerecht. Eines Tages wurde eine Frau verurteilt zu einer gewissen Anzahl Stockhieben. Damals war das noch so. Und diese Stockhiebe wurden dann gleich ausgeteilt, sodass die anderen zugucken konnten. Und manche haben gestaunt, wie der Richter dieses Urteil verkünden konnte. Aber er war unbestechlich. Er musste das so tun. Und dann passierte Folgendes. Seine eigene Mutter wurde kurz darauf bei einer Straftat ertappt, die genau so war wie die Straftat der Frau, die da zu den Stockhieben verurteilt worden war. Und das sprach sich schnell herum. Und dann kam die Gerichtsverhandlung. Die Zeugen waren da, haben ausgesagt. Die Frau hat auch alles zugegeben. Irgendwie in einer Not hat sie sich hinreißen lassen zu dieser Tat. Und dann hat sich das Hohe Gericht zurückgezogen, beraten. Und dann kamen die Herren wieder in den Saal. Und dann wurde das Urteil verkündigt. Die Frau, die Mutter des Richters, wurde verurteilt zu einer gewissen Anzahl Stockhieben. Mit der Auflage, sie sofort auszuteilen. Die Leute waren jetzt wirklich davon überzeugt, der Richter ist gerecht. Der ist unbestechlich. Aber es ist seine Mutter. Wie bringt er das übers Herz? Wie kann der so etwas tun? Es ist seine Mutter. Und dann passierte Folgendes. Und kaum ein Auge blieb trocken im Saal, als der Richter seine Amtstracht ablegte und zu den Männern ging, die sich gerade an die Arbeit machen wollten und dann seinen entblößten Rücken hinhielt und die Männer bat, bitte, gebt diese Hiebe mir. Gebt sie mir. Gebt sie mir. Es ist meine Mutter. Das ist möglich, dass jemand die Strafe für einen anderen zahlt. Wenn du Schulden hast und der Gerichtsvollsteher steht schon vor der Tür, und dein Nachbar kommt und sagt, ich übernehme das. Dann bist du frei. Der Mann übernahm die Hiebe, zu der seine Mutter verurteilt war. Ihr Lieben, das Bild hat mir sehr geholfen. Genau das hat Jesus getan. Genau das hat Jesus getan. Auf Golgatha traf der Zornstrahl Gottes seinen eigenen Sohn. Das, was Jesus da erlebte bei seiner Geißelung, das, was Jesus erlebte am Kreuz, das hätten wir eigentlich verdient. Dazu müssten wir eigentlich verurteilt werden. Aber Jesus hat das Urteil stellvertretend auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ihr Lieben, das ist Liebe. In einem Lied heißt es, er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Diese Hand mit den Malen der Nägel streckt sich liebend nach dir heute aus. Diese Hand voller Liebe für Sünder, diese Hand führt dich sicher nach Haus. Er starb für dich, er starb für mich auf Golgatha. Wie kann so eine Botschaft nur spurlos an einen Hörer vorbeigehen? Ich begreife das nicht. Da sitzen Leute in einer Versammlung und hören die ganze Botschaft bis zum Amen. und gehen nach Hause und das alte Sündenleben geht weiter. Statt von der eigenen Schuld überführt, reumütig zu Jesus zu gehen, ihm zu sagen, danke Herr, dass du auch für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich bringe dir mein altes Leben. Bitte vergib mir. Und ich nehme dich jetzt an als meinen Heiland und Herrn. Ärgern sich manche sogar noch über diese Botschaft und manche werden sogar richtig wütend. Paulus schreibt in Römer Kapitel 2, Vers 4, merkst du gar nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du das nicht? Merkst du nicht, dass hinter dieser Botschaft die Liebe Gottes steht? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Viele ärgern sich über diese Geschichte von dem stellvertretend vergossenen Blut. Das dritte Ärgernis, das ich erwähnen will, viele Menschen ärgern sich, weil das Kreuz den Anspruch erhebt, jetzt kommt's. Das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel massiver sein. Bald dürfen wir das, was ich jetzt predige, in Deutschland nicht mehr predigen, sonst werden wir anschließend verhaftet und ich weiß nicht, was dann noch passiert. Alles arbeitet darauf hin, dass das, was ich jetzt sage, in Kürze nicht mehr gesagt werden darf. Das Kreuz erhebt den Anspruch, der einzige Weg zum Heil zu sein. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Er muss es eigentlich wissen, der Sohn Gottes. Er sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, es gibt nur einen Gott. Es gibt Religionen, die haben so viele Götter. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der sich selbst für uns hingegeben hat am Kreuz zu unserer Erlösung. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin es. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jetzt hört einmal diesen Satz. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Kreuz stellt dich vor ein großes Entweder-Oder. Entweder du sagst Ja zum Kreuz und Gott sagt Ja zu dir. Oder du sagst Nein zum Kreuz und Gott sagt Nein zu dir. Das Kreuz ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit zur Erlösung, der einzige Weg zum Vater. Wenn ich an Gethsemane denke und dann an die Kreuzigung, dann weiß ich, das war ein schwerer Weg. Das war ein schwerer Weg für Jesus. Ihr Lieben, aber es gab keinen anderen Weg. Jesus wollte die Welt erretten. Es gab keinen anderen Weg für ihn. Der einzige Weg für Jesus war, wenn er die Welt retten wollte, der Weg zum Kreuz. Es gab keine andere Möglichkeit. Und der einzige Weg für dich und für mich ist der Weg zum Kreuz. Du sollst nicht gekreuzigt werden, nicht angenagelt werden, sondern du sollst zu dem Gekreuzigten und Auferstandenen gehen und ihm deine Sünde bringen mit der Bitte um Vergebung und dann ihn aufnehmen als deinen Heiland und der Retter. So wird man ein Kind Gottes, so wird man wiedergeboren. Als man den großen Prediger Spurgeon auf dem Sterbebett fragte, als er im Sterben lag, es waren wohl die letzten Gespräche, da kamen seine besten Freunde noch einmal zu ihm und wollten Abschied nehmen von diesem großen Gottesmann, durch den Tausende von Menschen zur Bekehrung, zur Wiedergeburt, zum Heil gekommen waren, in einem langen Leben. Und dann hat einer gefragt, Bruder, wie ist einem Menschen zumute, ganz kurz vor dem Heimgang? Was hattest du für ein reiches Leben? Wie ist einem Menschen zumute, der so ein reiches Leben hatte? Und jetzt darfst du nach Hause gehen, zu dem Herrn, den du verkündigt hast. Da hat Spurgeon gesagt, Brüder, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. So starb Spurgeon. Er hatte sonst nichts. Da war er mit leeren Händen. Wer bin ich schon? Ich Armer. Gott hat mir vergeben. Ich durfte das Evangelium verkündigen. Aber ich habe nie im Leben einen Menschen gerettet, sondern Jesus hat sie gerettet. Ich durfte es ihnen nur erklären, was man machen muss, um gerettet zu werden. Wer bin ich schon? Meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Ihr Lieben, das sind reiche Leute, die das auf dem Sterbebett sagen können. Ich habe den Heiland gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Ich durfte abladen. Ich durfte mein ganzes altes Leben am Kreuz abgeben. Das Blut Jesu Christi hat mich reingewaschen von aller Sünde. Ich durfte den Heiland finden. Ich durfte Jesus aufnehmen in mein Leben. Ich durfte als Kind Gottes leben. Ich durfte einigen helfen mit der Hilfe Gottes. Und jetzt bin ich unterwegs, heim in ein besseres Land. Da kommt jemand und sagt, das Kreuz ist ein Geheimnis. Ich verstehe das nicht. Oder ich verstehe vieles nicht. Ihr Lieben, da muss ich zugeben, das geht mir auch so. Jetzt predige ich schon über 50 Jahre diese Botschaft. Aber ich verstehe vieles, vieles nicht. Aber ein Stuhl muss doch den Tischler nicht verstehen. Die Pflanze muss doch den Gärtner nicht verstehen. Und ich finde, der Abstand zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer ist noch viel, viel, viel größer. Wenn ich ihn verstehen wollte, dann müsste ich er selbst sein. Was sind wir kleinen Winzlinge gegenüber diesem großen, unendlichen, allvermögenden, allwissenden Gott? Aber vieles, was wir hier nicht verstehen, werden wir verstehen, wenn wir einmal im Himmel sind. Da gibt es überhaupt keine Fragen mehr. Aber hier werden wir vieles nicht verstehen. Aber seht mal, ein todkranker Mensch, der unbedingt operiert werden muss, der muss doch nicht vorher Medizin studieren. Ein Patient muss doch nicht erst Arzt werden, um eine erfolgreiche Behandlung zu bekommen. Und wenn der überhaupt nichts davon versteht, der weiß nicht, wie man einen Menschen operiert. Wenn er nichts davon versteht, er muss sich nur dem Spezialisten anvertrauen. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Es gibt so viele Zusammenhänge und, die wir noch nicht verstehen. Irgendwann werden wir sie dann verstehen. Aber du hast verstanden, du bist ein Sünder. Das ist klar, da gibt es keine Fragen mehr. Du bist ein Sünder. Und die Bibel sagt, durch deine Sünde von Gott getrennt. Das kann man verstehen. Ein heiliger Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Das kannst du verstehen. Und jetzt kommt die Botschaft, dass Gott dich lieb hat. Dass er dich so lieb hat, dass er sogar sein Liebstes, seinen Sohn, für dich geopfert hat. Und jetzt kommt die Einladung, komm, nimm doch das Geschenk an. Der Apostel Paulus sagt, oh, welch eine unergründliche Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Wege, wie unerforschlich seine Pläne. Dieser große Gottesmann, der Apostel Paulus, gebraucht in seinen Briefen 21 Mal das Wort Geheimnis. Paulus ist staunend durchs Leben gegangen. Und immer wieder stand er an Stellen, wo er sagen musste, also, das verstehe ich jetzt nicht. Gott ist so groß. Gott ist so gewaltig. Gott ist so weise. Gott hat Pläne. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich werde es einmal verstehen. Ihr Lieben, ich muss euch sagen, dass Gott mich lieb hat, das kann ich überhaupt nicht begreifen. dass Gott mich lieb hat. Ich kenne mich ja. Das soll einer verstehen. Unbegreiflich. Und dass Gott dich lieb hat, darüber staune ich auch, natürlich. Wie unbegreiflich sind seine Wege. Aber statt, dass wir uns darüber freuen, riesig freuen, dass es einen Weg gibt, ärgern sich manche darüber und wollen nichts damit zu tun haben. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, es gibt Menschen, die ärgern sich darüber, dass Jesus der einzige Weg sein soll. Wieso nicht auch in der Religion, in der Religion, in der Religion? Warum diese Engführung? Warum dieser Absolutheitseinspruch? Warum gibt es nicht mehrere Möglichkeiten? Warum hat Jesus das behauptet? Warum steht das in der Bibel? Dass es nur diese eine einzige Möglichkeit gibt. Warum ist Gott so eng? Stell dir mal vor, da ist jemand ins Wasser gefallen. Er macht am Abend einen Spaziergang in der Stadt, ist da vielleicht im Hafengelände oder am Kanal und da ist kein Geländer und er geht ziemlich dicht ran und guckt da so runter, 3 Meter tief, da ist das Wasser und da sind ein paar Fische und er guckt sich die Fische an. Mit einmal kommt er ins Rutschen und fällt runter, fällt ins Wasser. Das Wasser geht ihm bis zum Hals. Jetzt steht er. Er kann nicht schwimmen. Jetzt steht er da im Wasser und schreit. Es ist kalt. Der ist schon nach kurzer Zeit unterkühlt. Und er kann fast nicht mehr stehen. Und er schreit. Und dann hält da jemand an mit dem Auto. Der will gerade auf der Landkarte etwas nachgucken. Hat die Scheibe runtergedreht und sucht in seiner Landkarte. Mit einmal hört er da jemanden rufen: Hilfe, Hilfe. Er steigt aus und sieht den da unten. Schnell zurück zum Auto, holt das Abschleppseil aus dem Kofferraum, wieder zurück zu dem Mann. Er hat ihm vorher gesagt: Ich komme gleich, ich rette dich. Und jetzt lässt er das Abschleppseil runter und sagt ihm: Fass an, ich zieh dich raus. Und der da unten sagt: Hast du kein Stahlseil? Und das Seil gefällt mir eigentlich nicht. Oder er würde sagen: Also Seile mag ich überhaupt nicht. Die erinnern mich immer an irgendwas. Bitte hol doch eine Kette. Hol doch eine Kette und zieh mich hier raus. Oder hol doch eine Strickleiter. Oder irgendwas. Da steht ein Retter, lässt ein Seil runter mit dem Wunsch, ihn rauszuziehen. Und der da unten lehnt das ab. Ich hätte lieber eine Kette. Nun, so etwas gibt es überhaupt nicht. Ist klar, das gibt es nicht. Ihr Lieben, aber so machen wir es mit Jesus. Es gibt nur eine Tür, steht in der Bibel. Das ist wahr. Es gibt nur eine Tür für dich, wenn du gerettet werden willst. Das ist wahr, lieber Zuhörer. Aber diese Tür steht offen. Das ist auch wahr. Du musst nur durchgehen. Musst nichts bezahlen. Musst keine Leistung vollbringen. Kannst dein altes Leben vor der Tür ablegen wie ein schmutziges Kleid und durch die Tür hindurchgehen und da bekommst du ein neues Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit. Es gibt nur eine Tür, aber es gibt eine Tür. Und die Tür steht offen. Warum benutzt du sie denn nicht? Wie ist das nur möglich, dass sich Menschen über diesen Punkt in der Bibel ärgern? Dass es nur einen Retter gibt, dass es nur eine Tür gibt, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt einen Retter, es gibt eine Tür, es gibt einen Weg. Dafür hat Gott gesorgt. Jetzt nimm doch dieses Angebot an. Komm mit deinem inneren Schaden. In einem Lied heißt es: Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha. Heimat, Heimat für Heimatlose. Blutstropfen sind's von Golgatha. Heimat für Heimatlose. Jesus sagt: Komm, es ist alles bereit. Jesus wartet auf deine Entscheidung. Oh, da kommt dann jemand, nachdem er die ganze Predigt gehört hat und sagt: Aber Errettung ist doch Gottes Sache. Errettung ist doch Gottes Sache. Nur Gott kann einen Menschen retten. Ihr Lieben, Errettung ist Gottes Sache, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Gott hat alles getan, damit du gerettet werden kannst. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du die Rettung annehmen. Golgatha ist Gottes größtes Werk. Deine Bekehrung ist dein größtes Werk. Und das ist eigentlich gar kein Werk. Es ist nur die Annahme eines Geschenkes. Deine Entscheidung ist entscheidend. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Ich war schon öfter in Südamerika zum Evangelisieren. In diesem Jahr schon zweimal. Einige Wochen in Bolivien, einige Wochen in Paraguay, zeitversetzt. Einmal kam ich von Paraguay zurück und da hatte ich einen Zwischenstopp in Rio de Janeiro. Und ich hatte mir eine Unterkunft gesucht, ein Hotel. Da wollte ich übernachten und am anderen Morgen sollte es weitergehen. Und dann habe ich so gedacht, ich habe so einige Wertsachen bei mir. Ich wollte noch etwas raus, Copacabana, da wollte ich mal lang gehen, mir das ansehen. Und habe gedacht, das Geld würde ich gern hier lassen. Und habe gefragt an der Rezeption, haben Sie Schließfächer? Sagt er, ja, Sie können hinten rumkommen. Dann habe ich jetzt mal schnell meine Sachen geholt und dann wieder zu ihm. Dann ging ich da rum, vor so einen Extraraum, die ganze Wand, alles voller Schließfächer. Und in einigen Türchen waren keine Schlüssel und in einigen steckten zwei Schlüssel. Und dann kam ich erst dahinter, warum das so war. Und die Tür aufgemacht und dann habe ich meine Sachen da reingelegt, das Türchen zugemacht. Dann hat er umgeschlossen und seinen Schlüssel abgezogen und mir gesagt, ich soll mit dem anderen Schlüssel zuschließen und den Schlüssel soll ich mitnehmen. Mir war das dann auch gleich klar, wenn jemand es nicht verstanden hat, die Tür geht nur auf, wenn man zwei Schlüssel hat. Den einen Schlüssel hatte er, wenn da in der Nacht jemand gekommen wäre mit dem Schlüssel, die Tür wäre nicht aufgegangen. Wenn irgendjemand mich überfallen, mir den Schlüssel weggenommen hätte und wäre an dieses Türchen gegangen, er hätte es nicht aufbekommen, denn dafür waren zwei Schlüssel nötig. Am anderen Morgen bin ich wieder dorthin, habe meinen Zettel vorgelegt, meinen Pass gezeigt, aha, dann hat er seinen Schlüssel geholt, dann gingen wir hin, er hat aufgeschlossen, ich habe aufgeschlossen, die Tür ging, ließ sich rausziehen und ich konnte meine Sachen nehmen. Warum erzähle ich das? Ihr Lieben, das wurde mir auch zu einer Predigt. Auch für viele Dinge, die ich so im Alltag erlebe, die sprechen dann zu mir. Genauso ist das im Geistlichen, genauso. Genauso ist das mit der Erlösung. Den einen Schlüssel hat Jesus und den anderen Schlüssel hast du. Ohne sein Erlösungswerk würde nie ein Mensch gerettet. Er hat alles für dich getan. Er hat alles für dich getan. Er hat auch aufgeschlossen. Er hat aufgeschlossen. Jetzt musst du nur noch deinen Teil tun, deinen Schlüssel reinstecken und drehen und dann kannst du die Wertsachen in Empfang nehmen. Ihr Lieben, die ihr es noch nicht getan habt, bitte tut es doch heute Abend. Bitte tut es doch heute Abend. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass einer hier ist, der das nicht verstanden hat. Gottes größte Tat ist das Erlösungswerk von Golgatha. Deine größte Tat ist deine Entscheidung für Jesus. Die Annahme dieses Geschenkes. Aber du musst das tun. Du wirst nicht automatisch gerettet, weil Jesus alles für dich getan hat. Diese Erlösung musst du annehmen. Du musst dich bekehren, das bedeutet, du musst dein altes, sündiges Leben zum Kreuz bringen mit der Bitte um Vergebung. Du brauchst eine Wiedergeburt, das bedeutet, du musst, nachdem du deine Sünden abgegeben hast, dein Herz öffnen und Jesus aufnehmen als deinen Heiland und Retter. Oh, es gibt Leute, die haben schon 100 gute Predigten gehört. Es gibt Menschen, die haben schon hunderte gute Predigten gehört. Und einige von ihnen sagen, ich glaube das alles, was da gepredigt wird. Ich glaube das alles ganz fest. Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Aber das, um was es geht, haben sie nie getan. Sie haben sich nie bekehrt. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind immer noch draußen. Oh, ihr Lieben, kommt doch heute Abend. Kommt doch heute Abend in die Seelsorge. Macht doch heute Abend diesen Schritt. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Nicht, weil du mir begegnet bist, ich kann keinen Menschen retten, sondern weil du das getan hast, was du heute Abend hier gehört hast. Jesus ist der Retter und er wartet auf dich, dass du kommst, dass du dein altes Leben abgibst, die Bibel nennt das Bekehrung, und Jesus Christus aufnimmst, um wiedergeboren zu werden. Der Herr möge dir Mut geben zu dieser großen Entscheidung. Amen.